Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich dachte, ich sage zuerst mal ein paar Worte noch zu mir. Also das neben mir ist, da auf dem Bild ist meine Frau. Und ich hatte eigentlich, ich bringe ein Foto mit, oder? Weil immer, wenn ich sage, ich habe die schönste Frau von der Welt geheiratet, glauben Sie mir, jetzt seht ihr es, oder? Genau. ich bin, so mein erster Beruf war Landschaftsgärtner gewesen. Und nachher habe ich mich auf dem Teilbereich Blüten weitergebildet und bin auf die Bank. Und nachher auf der Bank habe ich Firmenkunden betreut. Und nachher, als ich dort meine Kunden meinem Nachfolger übergeben habe, haben die dann gefragt, was ich denn mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich studiere Theologie. Und dann haben sie gesagt, aha, dass sie die Seele wieder heilen können, die sie jetzt kaputt gemacht haben. Genau. Das ist so. Genau, eines von meinen grossen Hobbys, seht ihr da auch gerade auf dem Bild. Ich mache von Herzen gerne Musik. Eigentlich wäre ich auch gerne Rockstar geworden. Aber ich habe es nie übers Herz gebracht, das Hotelzimmer zu demolieren. Darum hat das nicht geklappt. Und jetzt bin ich mit Leidenschaft Pastor. Genau. Musik ist eines von meinen grossen Hobbys und das andere grosse Hobby ist Windsurfen. Und Windsurfen ist keine bekannte Sportart mehr. Darum habe ich gedacht, ich bringe euch das kleines Film mit. Aber kann man das auch von hinten starten? Ja, ja. Also Windsurfen, das ist da, wo man auf dem Brett steht und im Wind steht und dann kommt man vorwärts. Genau. Ich habe gedacht, mehr häufig, wenn ich sage, ich tue Surfen, dann denken die Leute mit den Wellen und so. Und dann habe ich gedacht, die bringen ein Film mit, um alle Unklarheiten aus der Welt zu schaffen. Genau. Ah, mal, jetzt geht's. Also ich bin der da ganz hinten, oder? Wo jetzt da alle überholt. Genau. Also, es ist auch cool, oder? Man fährt dann so etwa mit 30 bis 50 Stundenkilometer übers Wasser und hat einfach die Geschwindigkeit gerade unter dem Fersen. Etwas Schöneres gibt es fast nicht. Genau. Ja, ich glaube, man kann weitermachen. Wir müssen da die Fahrt nicht bis zum Ende schauen. Ich gehe schon nicht rein. Genau. Das Thema von heute ist ein Herzensthema von mir. Und zwar geht es um frohe Botschafter. Und wir gehen aus von Jesaja 52, Verse 7 bis 10. Bei uns in der Freikirche reden wir ja immer wieder vom Evangelisieren, dass das so wichtig ist, oder? Und dann reden wir häufig davon, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so in den Kreisen, wo ich mich bis jetzt bewegt habe, hängt so der Appell, man sollte evangelisieren, oder wenn man schon tut, man sollte noch mehr evangelisieren, hängt irgendwie so ständig in der Luft. Das ist wahrscheinlich nicht so, aber so in diesen Kreisen, die ich mich bewege. Und von der Sache her finde ich das voll richtig. Es ist ein Herzensanliegen von mir, dass der Glaube zu den Menschen kommt. Aber mit dem Wort evangelisieren habe ich irgendwann plötzlich so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Und zwar, häufig sind so Wörter, die mit isieren aufhören, die drücken so ein bisschen ein menschliches Machwerk auf, bis zum Manipulativen. Und irgendwann habe ich mir dann so zu einem kleinen Wortspiel herreissen lassen, das ich euch jetzt hier vortrage. Über das Evangelisieren. Wenn wir uns aufmachen, um zu evangelisieren, beginnen wir oft mit dem Organisieren. Mit dem Ziel, Menschen in unsere Kirchen zu zentralisieren. Oder wenn das nicht klappt, sie irgendwie zu kolonisieren. Wir versuchen, sie mit blendender Rhetorik zu hypnotisieren und merken nicht, dass wir sie nicht selten viel mehr narkotisieren. Dazu versuchen wir, unsere eigenen Leute zu mobilisieren. Manche fassen das eher auf, dass wir sie tyrannisieren, weshalb wir sie faktisch paralysieren. Die einen verstehen Evangelisieren so, dass sie primär die Gesellschaft kritisieren. Bei dieser kommt das dann an, als wolle man sie terrorisieren. Um anzukommen, meinen andere, müsse man die Botschaft harmonisieren und da und dort vielleicht auch etwas frisieren oder zumindest mit reizvollen Zusätzen garnieren. Doch will die Bibel tatsächlich auf solche Weise ihre frohe Botschaft platzieren? Mir gefällt darum eben wenn wir so ein bisschen von dem Appellgedanken herkommen, gefällt darum der Evangelist im Jesaja 52, 7 bis 10. Und da muss ich jetzt genau umschalten. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt. Der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, die Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln, denn sie sehen deutlich, wie der Herr sein Volk wieder nach Jerusalem zurückbringt. Die Ruinen der Stadt sollen Freudenlieder anstimmen, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem befreit. Der Herr hat vor den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Genau. Soweit der Predigttext. Mir gefällt das. Da rennt ein fröhlicher Mensch über die Berge, so mit fröhlichen Schritt, um andere Menschen mit seiner Freude anzustecken. Es ist ihm eine Herzenssache geworden. Und genau so diese Art vom Reden über unseren Glauben ist meine Herzenssache geworden. Ja, vor ein paar Jahren habe ich mir so das auf die Fahne geschrieben, dass der Rest von meinem Leben werde ich dafür einsetzen, dass das Reden über den Glauben wieder etwas Schönes wird. Etwas, was nicht irgendwie so mit einem Sötti geprägt ist, sondern etwas, was uns Freude macht, was wir von Herzen gerne wetten. Genau. Und da finde ich eben das so ein wunderschönes Beispiel, oder? Von dem Freudeboten im Jesaja, wo da über die Berge rennt. Ich glaube nicht, dass das Appell, oder dass man sollte, und man sollte noch mehr, so das latente, schlechte Gewissen, wo man da etwa den Leuten macht, ich glaube nicht, dass das der biblische Weg ist, um über unseren Glauben zu reden. Klar. Manchmal muss man sich so ein bisschen einen Tritt in den Hintern geben. Das kenne ich auch, oder? Um im richtigen Moment dann auch den Mut zusammennehmen und etwas zu sagen. Aber, ich glaube nicht, dass der Appell so soll die Grundmotivation sein von unserem Reden über den Glauben unter den Menschen. Weil, auch in der Bibel finde ich so ganz andere Grundmotivationen. Zum Beispiel Philipper 4,4 heißt: Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Oder Apostelgeschichte 4,20 sagt es: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Auch da ist die innere Freude trieb da. Oder Nehemia 8,10: Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und darum glaube ich, wir Freikirchler, uns tut es gut, wenn wir da an verschiedenen Punkten einmal ein bisschen versuchen umzudenken. Der Botschafter in unserem Text, der ist offensichtlich fröhlich. Leichtfüßig rennt der über die Berge, so wahrscheinlich so Richtung Berg Zion zu. Also das ist der Berg, wo Jerusalem drauf angesiedelt ist. Und das ist ja gar nicht normal, oder? Einer, der leichtfüßig über die Berge nie rennt. Also, die wandern, die kennen das, oder? So spätestens nach der zweiten Stunde kommt man langsam schwere Beine und einen schweren Atem. Er hingegen ist fröhlich, eben antrieben von der Freude unterwegs und hat offensichtlich so den leichten Schritt. Und ich habe das kürzlich erlebt, das ist noch im alten Haus, wo wir gewohnt haben, da hat es so 3 Stöcke gehabt. Und wenn ich von zunderst, von der Garage bis zur obersten Ästere laufen musste, so die letzten 10 Tritte, hatte ich schweren Atem, schwere Beine gehabt. Dann habe ich aber den Schlüssel verloren, meinen ganzen Schlüsselbund, und den ganzen Tag gesucht, und langsam ist mir heiß geworden, oder, weil ich denke, ich habe nicht mehr gut geschlafen, weil ich denke, uiuiui, was mache ich, wenn die Schlüssel nicht mehr vorkommen? Und dann bin ich noch einmal ins Auto schauen, und dann habe ich tatsächlich an einer blöden Ecke zwischen dem Sitz irgendwo habe ich den Schlüssel gefunden. Und dann habe ich dann meiner Frau erzählt, die zu oberst oben war. Und dann bin ich auch mit leichtem Schritt vor lauter Freude bin ich das Steigenhaus aufgeräumt. Darum kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Der Botschafter da, der Fröhliche, ist ein fröhlicher Mensch, weil die Botschaft, die er weiterbringt, die ergreift ihn persönlich, die begeistert ihn persönlich. Er vollbringt nicht einfach einen Botengang und macht seinen Job, sondern die Freude bricht aus ihm raus. Er kann gar nicht anders, als darüber das zu reden, wo er da darüber reden sollte. Und die Freude am Herr, die Freude an der Botschaft von dem Herr, das ist seine Stärke. Und dem nimmt man es ab. Bei dem ist es ansteckend. Während dem Studium, die den Beat Reichenbach noch kennt haben, ich bin mit dem Beat Reichenbach im Studium gewesen. Ich bin auch sein Trauzeuge gewesen, wo er geheiratet hat. Während dem Studium bin ich, also für alle, die jetzt nichts damit anfangen können, der war mal Pastor gewesen, da in Zweigarten. Genau. Und dort, während dem Studium bin ich im Standteam gewesen und wir haben Werbung gemacht an den verschiedenen Grossanlässe im deutschsprachigen Raum. Und dort hatte ich eine Regel gehabt. Also ich habe das Team geleitet und dort hatte ich eine Regel gehabt. Ich habe niemanden mitgenommen, der gerade den Studienkoller hatte. Weil wenn einer den Studienkoller hatte, den konnte ich nicht brauchen, um Werbung zu machen für das theologische Seminar auf der Chrischona. Und so einfach ist es, oder? Und so ist es mit dem Bote da in unserem Text. Der hat eben nicht den Studienkoller, sondern der ist schwanger von Freude an Gott. Und so glaube ich auch, wenn es bei uns darum geht, so über den Glauben zu reden, mit unseren Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter, ist die wichtigste Frage nicht, wie tue ich das sauber formulieren, sondern die wichtigste Frage, die jeder für sich muss beantworten, ist: Was am Glauben macht mich wirklich fröhlich? Was begeistert mich? Und da bitte ich dich jetzt nicht einfach eine zu schnelle Antwort zu geben, sondern auch nicht eine platte Antwort, sondern wirklich so echt zu fragen, was begeistert mich so richtig? So, da, wo mich so auf den Weg gemacht hat, warum ich so Evangelisation neu denken will, ist bei mir der Moment gewesen, wo ich zu Jesus gegangen bin und gesagt habe, eigentlich also ich bin schon froh, dass ich Christ bin, aber so richtig begeistert tut mich das nicht. Und dann ist Jesus mit mir einen Weg gegangen, weil ich mit ihm das ehrlich so austauscht habe, dann ist Jesus mit mir einen Weg gegangen und mittlerweile bin ich wirklich wieder begeistert davon, dass ich da ein Kind von unserem Gott sein darf. Also bitte gib nicht eine schnelle Antwort. Vielleicht ist die ganze Geschichte mit Sündenvergebung nicht etwas, wo dich jetzt so richtige Begeisterung versetzt. Das ist okay. Weil Jesus ist nicht nur der, der unsere Sünden vergibt. Jesus ist noch viel mehr. Er gibt uns Freude, er trägt uns durch in schwierigen Situationen, er gibt unserem Leben Sinn. Es gibt so viel mehr Sachen, andere Sachen, die uns auch von Jesus begeistern können. Genau. Ich glaube, nur wenn wir wirklich begeistert sind, wenn wir so nach der Offenbarung gesagt, die erste Liebe so in uns innen lebt, dann werden wir überzeugend können auch über unseren Glauben reden mit unseren Mitmenschen. Unser Erfolg beim Reden über Jesus und über den Glauben, der wird entscheidend von der Freude beeinflusst, die wir haben an ihm. Darum, das ist so meine grosse Aufgabe, die ich dir heute mitgebe, klär die Frage, was begeistert dich? Was macht dir so richtig Spass, am Kind Gottes zu sein? Freude, am Freund von Jesus zu sein. Jetzt, warum ist unser Evangelist da in unserem Text so froh? Er ist so froh, weil er eine fröhliche Botschaft hat, die er weitergeben kann. Der hätte also nicht müssen die traurige Nachricht überbringen, dass der Großmutter ihrer Hamster jetzt nach langer Leidenszeit gestorben ist. Nein, er hat im Volk Israel nach Jahrzehnten von der Gefangenschaft in Babylon, hätte er den Israeliten können verkünden, hey, die Babylonier sind besiegt und die dürfen wieder heim. Wir sind wieder ein freies Volk, also ganz frei sind sie ja nicht gewesen, aber sie haben doch wieder in die Heimat dürfen. Nicht mehr die Babylonier herrschen über euch, nicht mehr die Götter von Babylon sind über unserem Gott gesetzt, sondern der Gott von der Liebe regiert. Der Gott von der Liebe, der tröstet euch, er begleitet euch, er führt unser Volk in die Freiheit. Und es wird für die ganze Welt sichtbar, wir haben einen starken, grossen Gott. Und da müssen wir uns ein bisschen versuchen, in die Lage von diesem Volk zu versetzen. Für ein unterdrücktes, über Jahrzehnte unterdrücktes, gefangenes, versklavtes Volk ist das die beste Botschaft, die du nur überkommen kannst. Das Elend hat ein Ende. Die Freude kehrt zurück. Wir haben wieder eine Zukunft. Du kannst wieder stolz darauf sein, ein Israelit zu sein, ein Jod zu sein. Du hast wieder Ansehen in der Welt. Und da ist mir so die berühmteste Rede von der, also in der Rhetorik, ja auch in einem Rhetorikseminar kommt das irgendwann noch mal vor. Die berühmteste Rede von der jüngsten Geschichte ist ja die von John F. Kennedy, wo er sagt, ich bin ein Berliner. Und wir machen ja etwa so ein bisschen Witze über die Geschichte, weil es ja ein süßes Gebäck gibt, das wir sehr gerne haben, darum wir Berliner sind. Aber wenn wir den Kontext, den Zusammenhang von dieser Rede kennt, dann merkt man plötzlich, warum das so ein wichtiger Satz war. Der Kennedy redet hier zum deutschen Volk nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das deutsche Volk, das sind so die Baumänner von ihrer Zeit gewesen. Das sind die, die geschult sind für den Krieg. Das sind die gewesen, die Juden verfolgt haben. Da bist du nicht gern Deutsche gewesen in dieser Zeit. Und dann kommt der John F. Kennedy, amerikanischer Präsident, ein sehr faszinierender Mensch, der kommt auf Berlin. Und dann sagt er, wirklich der Essenz von dieser längeren Rede ist dann, sagt er, vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, ich bin ein Bürger Roms. Und dann sagt er zu diesen Deutschen, heute in der Welt der Freiheit ist der stolzeste Satz, ich bin ein Berliner. Und da hat die Volksseele von Deutschland so gut da. Und darum ist die Rede so wichtig geworden. Er hat die Seele von diesen Menschen ins Herz getroffen. Hat ihnen die Identität zurückgegeben. Und genau so ist die Botschaft, oder, die unsere Freudebote, die da über Berge den Herz tänzeln kommt. Ich stelle mir das gerade so vor. Ist wahrscheinlich nicht ganz so gewesen. Ist die Botschaft gewesen für die Israeliten von dieser Zeit. Das war ein Gamechanger gewesen. Und oder, der hat ja gewusst gehabt, da ist die beste Botschaft, die ich dem israelischen Volk weitergeben kann. Darum war es eine fröhliche Botschaft gewesen. Da hat der Botschafter fröhlich gemacht, also der es dürfen überbringen. Und da ist entscheidend, oder? Du wirst zum fröhlichen Botschafter einfach auch, weil die Botschaft dich selber fröhlich macht. Und wenn dann die noch Fröhlichkeit und Freude auslöst beim Empfänger, dann wird das Ganze wirkungsvoll. Das haben wir gesehen beim Kennedy, das haben wir gesehen hier bei den Israeliten und so ist es auch bei uns. Wenn ich dich vorher herausgefordert habe, dass du dir Gedanken machst, was macht dich eigentlich, was begeistert dich am Glauben, und du dann da etwas herausfindest und von dem erzählst, oder dann ist das die Botschaft, eine fröhliche Botschaft für dich, darum kannst du sie auch fröhlich weitergeben und das ist die Chance auch gross, dass sie dann auch irgendwo Freude macht bei dem, was sie ankommt. Für mich ist noch spannend, ich habe da für mich so gemerkt, der Aspekt vom Evangelium, der mich begeistert, ist vielleicht nicht unbedingt der gleiche Aspekt, wo meine Grossväter im Glauben begeistert haben. Und das ist okay. Wir machen dann noch einen kleinen Ritt durch Geschichte, wo das sehr schön aufzeigt. Wir reden häufig vom Evangelium und Evangelium heisst nichts anderes als frohe Botschaft. Und dann, ich weiss nicht, was bei euch so als Inhalt in den Kopf kommt von Evangelium, aber wir haben das doch so ein bisschen zusammengefasst auf die Botschaft, du bist ein Sünder und von dieser Sünde hat Jesus dich befreit. Und dann, wenn jemand nicht kapiert, dass er Sünder ist, dann müssen wir ihm zuerst einmal verklickern, du bist übrigens Sünder und darum brauchst du Jesus. Wenn wir es ein bisschen sarkastisch anschauen, so die Art von Evangelisation, machen wir doch manchmal den Menschen ein Problem, das sie gar nicht haben und dann lösen wir ihnen das Problem, das wir ihnen gemacht haben. Und dann ist die Frage, machst du das gern? Du hast gerne so über den Glauben reden. Dann musst du den Leuten ein Problem machst und dann das Problem, das du ihnen gemacht hast, wieder lösen. Das hat seine Richtigkeit. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss andere Wege finden. Hat dann übrigens auch geschaut, so bei Jesus, wie hat eigentlich Jesus, was ist bei Jesus Evangelium gewesen? Und Jesus, so, es hat so ein paar ganz selbstgerechte Pharisäer gegeben und die hat Jesus dann etwa konfrontiert damit, dass sie auch Sünder sind. Aber sonst hat ja Jesus vor allem Menschen, die von ihrer Schuld bedrückt und fast erdrückt worden sind, freigesprochen. Und da habe ich schon selber erlebt, das ist genial, wenn man Menschen kann das Evangelium in dem Sinn bringen, die werden fast verdrückt von ihrer Schuld. Und dann kann man ihnen sagen, hey, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Du bist frei. Ich habe das schon erlebt mit Ehebrecher, Betrüger, Abzocker. Und so lesen wir es ja auch ähnlich bei Jesus. Das ist wunderbar. Aber das Evangelium, die frohe Botschaft, ist mehr als nur Vergebung. Unsere Prophetie, da wo der wo da eben unser Text ausmacht, da im Jesaja, die hat sich mit der Rückkehr vom jüdischen Volk aus Babylon nur teilweise erfüllt. Insbesondere so der globale Aspekt, oder? Also, es heisst ja am Schluss, dass die ganze Welt wird gesehen, der starke Arm. Der hat sich eigentlich erst erfüllt, nachdem als Jesus gestorben ist, auferstanden ist und nach der Auffahrt Platz genommen hat auf dem Königsthron, zur Rechten Gottes. Oder, seit dort ist er der, der regiert. Und darum hat Jesus, Jesus hat mal so an einer Stelle, hat er seine Jünger ausgesendet und hat ihnen gesagt, geh heilen, tun böse Geister austreiben und erzählt den Menschen das Evangelium. Und meine Damen, Kreuz und Auferstehung haben sie ja noch gar nicht gewusst, oder? Und darum sagt er, erzählen das Evangelium vom Reich Gottes. Der Gott, oder, wo der Herr ist über alle Herren, der, wo befreit aus Abhängigkeit, der, wo neue Perspektiven schenkt. Evangelium. Und ich sage das einfach als Beispiel. Es gibt weit mehr, wo wir uns darüber freuen können, weder nur die Geschichte mit dem Vergehen. Ich wollte damit das Kreuz und die Vergebung, will die nicht kleinreden. Das ist genial. Und ich bin selber Gott froh, dass wir einen Gott haben, wo unsere Gnade begegnet. Aber ich will dich so ein bisschen freisprechen, dass du denkst, das Evangelium ist nur das. Und wenn ich das gut finde, dann kann ich mich freuen. Und wenn ich das nicht cool finde, dann habe ich ein Problem. Sondern es gibt so viele Aspekte von unserem Glauben, die uns können fröhlich machen. Und das ist bei jedem wieder ein bisschen anders. Also wir haben die fröhliche Botschaft, Botschafter, der bringt eine fröhliche Botschaft und die Botschaft macht froh. Genau. Sogar Tesla. So die Ersten, die ihnen begegnet, oder? Also ich stelle mir das auch so vor, oder? Er kommt da über die Hügel, kommt der da zu tänzeln. Und die Ersten, die ihn sehen, das sind die Wächter. Und die wollen natürlich die Neuigkeiten als erstes wollen die hören. Die wollen die News wissen. Und dann stelle ich mir die so vor, oder so. Gestandene Krieger, oder Wächter, grobschrötterige Männer. Und eins von denen, ja, die jubeln und die schreien und tanzen. Vor Freude. Nachher ist die Rede in unserem Text von den Ruinen. Okay, das ist ein Bild, oder? Wo ein Loblied anstimmen. Wörtlich heisst es dort, wenn man es im hebräischen Grundtext nachliest, dass aus diesen Besiegten bricht der Jubel raus. Also, da machen die gar nicht mehr extra, oder? Die hören die Botschaft und dann sprudelt es nur noch aus und raus. Das ist so das Bild, das wir haben, wo uns der Text gibt. Also, wenn wir herausfinden, was uns so tiefst froh macht, finden wir vielleicht auch raus, was unsere Mitmenschen, die sich ja im gleichen Umfeld bewegen, auch froh macht. Und wenn die Chance gross ist, dass es die froh macht, dann macht es auch Spass, über das zu reden. Ja, jetzt gerade vorletzte Woche habe ich eine sehr eindrückliche Erfahrung gemacht. Ein ehemaliger Musikkollege von mir ist gestorben. Und nachher haben sie mich gefragt, ob ich ihn beerdigen würde. Und da hat aber nicht eine Beerdigung gegeben in einer Kirche. Er ist aus der Kirche ausgetreten, sondern er war so in einer Festhütte gewesen. Und nachher habe ich ihnen gesagt, ja, ich mache das gern, aber Die Hoffnung in so einer Situation, die ich habe, ist die christliche Hoffnung. Und dann haben sie gesagt, also die Witwen und die Söhne haben gesagt, ja, bring uns die christliche Hoffnung. Und ihr könnt euch vorstellen, in der Vorbereitung habe ich Blut geschwitzt, weil ich ja gewusst habe, da kommen 250 Leute und keiner von denen hat wahrscheinlich grossen Bezug zu einer Kirche. Und dann habe ich gesagt, wie muss ich das formulieren? Und nachher habe ich wirklich so ein bisschen mit Zittern und Zagen habe ich einen erzählt von der Auferstehung und von der Hoffnung vom ewigen Leben und von dem Gott, der uns in Gnade begegnet und wo die Entscheidung von uns will, also das Evangelium halt. Und dann habe ich das erzählt und die Leute sind zu mir zugekommen. Und zwar nicht einfach nur einen oder zwei, sondern in Scharen. Und dann haben gesagt, da haben ihnen so viel Hoffnung gemacht. Und da hat mich jetzt wieder bestärkt, oder? Dass wenn ich das nächste Mal irgendwo mit jemandem über unsere Hoffnung, die wir haben als Christen, rede, hey, das ist gewaltig, das kommt da. Das macht Menschen froh, die jetzt in dieser Situation traurig sind und so nicht gewusst haben, wie können wir mit dem Sterben umgehen. Also, wenn die Botschaft, die wir haben, wenn wir so können, davon ausgeht, die macht den Empfänger von dieser Botschaft auch froh, dann macht es uns einfach, dann fällt es uns leichter, über das zu reden. Jetzt, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, da finde ich ganz interessant, dann ist so der Kern vom Evangelium, hat sich in der Geschichte so ein bisschen verschoben. Also, wir haben immer das gleiche Evangelium. Das Evangelium selber hat sich nicht verändert. Aber so, sind unterschiedliche Aspekte wichtig gewesen. Und so hat so um das Jahr 300 nach Christus, ein bisschen später, dort hat so ein der grosse Deutschland-Missionar, der hat Wulfilla geheissen. Und in dieser Zeit haben die Leute wissen, was ist eigentlich am mächtigsten. Und im Wulfilla, sein Evangelium war, hey, Jesus hat den Teufel besiegt durch seinen Tod am Kreuz. Und darum ist er mächtiger als der Teufel. Und dann wollten die Leute wollen Christen werden, weil sie wollen zum Mächtigsten gehören. Das klingt für uns jetzt ein bisschen speziell, gell? Aber dann mit der Vergebung der Sünde war das mal gar nicht so zentral gewesen. Dann zu der Zeit von Jonathan Edwards. Das war dann einiges später gewesen. Dort war die grosse Frage, die die Menschheit beschäftigt hat, wie kann ich im Zorn von Gott entrinnen? Die grösste Angst war, die auch stark von der damaligen katholischen Kirche geprägt war, dass man die Ewigkeit in der Hölle verbringt. Und nachher hat ihnen der Jonathan Edwards erzählt, hey, es ist wichtig, dass du deine Schuld bekennst und radikal zu Gott umkehrst. Und dann haben sie endlich gewusst, wie sie in der Hölle entrinnen können. Und da sind Heerscharen von Menschen, haben gewusst, was machen, haben dem Aufruf gefolgt, haben ihre Sünden bekannt und sind zu Jesus umgekehrt. Das war dort das Zentrum der christlichen Botschaft. In der jüngeren Zeit haben sich Menschen gesehnt, also die haben sich gesehnt nach einem gnädigen Gott. Und der Billy Graham, der hat ihnen predigt, der gnädige Gott, der Schuld vergibt. Und das war die befreiende Botschaft für Generationen von Menschen, die Angst hatten vor dem Zorn Gottes, der natürlich irgendwo auch noch so ein bisschen prägt war von Jonathan Edwards. Und so ist der Billy Graham zum erfolgreichsten Prediger, zumindest von der jüngsten Zeit, geworden. Für mich, mir hat so der flüchtige Blick in die Kirchengeschichte geholfen, so zum zu realisieren, hey, all die Prediger, der Wulfilla, der Jonathan Edwards, der Billy Graham, sind alles überzeugte und hetgene Christen gewesen. Alle haben den gleichen Jesus predigt, das gleiche Kreuz predigt. Aber beim Wulfilla ist Kreuz, er bedeutet Sieg über das Böse. Christus Victor. Beim Jonathan Edwards ist Jesus und am Kreuz ist gewesen, der Retter von der Hölle. Und beim Billy Graham ist Jesus am Kreuz gewesen, das ist der Thron der Gnade. Das hat er immer wieder gesagt. Oder? Das ist der Thron der Gnade, wo wir dazukommen. All drei Prediger haben in ihrer Zeit eine Erweckung ausgelöst. Und die Erweckung ist gekommen, weil die Botschaft die Menschen fröhlich gemacht hat, die Botschaft gehört haben. Die sind angestanden, damit sie können Predigten hören von diesen drei Predigern. Und darum bin ich überzeugt, wenn wir wieder lernen, die Fragen zu beantworten, die die Menschen heute wirklich stellen, die sie heute wirklich beschäftigen. Und aufhören, Antworten zu geben auf Fragen, die niemand stellt. Dann werden wir wieder aufmerksame Hörer haben. Und vor allem müssen wir nicht ein anderes Evangelium predigen. Es ist immer das Gleiche. Aber, und dann fragst du dich, ja, und wie machen wir das jetzt? Und ich kann dir das noch nicht ganz sagen. Ich bin auf meinem Weg und ich gehe auf dem Weg weiter. Ich habe sogar noch ein Studium angefangen, um mich einfach noch mehr mit dem auseinanderzusetzen. Aber bei mir hilft, dass ich mich einfach mal bei mir gefragt habe, was begeistert mich? Und ich bin ja ein Teil von meinem Freundeskreis, ein Teil von der Gesellschaft. Und darum, das, was mich begeistert, da ist die Chance gross, dass das andere in meinem Umfeld auch begeistert. Und gerade wenn ich dort mal herausgefunden habe, dann kann ich andere auch anstecken. Eben, ich habe schon gesagt, ich stehe selber noch am Anfang von diesem Umdenkprozess und kann auch noch nicht die grossen Bekehrungsstories aufweisen, aber doch, es haben sich im letzten halben Jahr haben sich doch wieder Leute haben dürfen zu Jesus finden, wo ich mit einem Weg dürfen gehen. Aber ich wünsche mir da noch viel mehr. Aber ich habe noch nicht so die grossen, ich bin noch nicht der grosse Erweckungsprediger, vielleicht werde ich es auch nie. aber der Weg, der hat mir geholfen, einfach freier an das Thema hineinzugehen. Für mich ist so das Thema, das mich an Jesus begeistert, ist, dass Jesus jedem Mensch ernst nimmt, so wie er ist. Und darum gibt er auch jedem so eine Berufung, führt jeder einen Weg, der zu ihm passt. Und mich begeistert da, mit Menschen über Berufung zu reden. Und ich finde da, es ist ja nicht nur die Berufung, die Pastor oder Missionare werden, sondern du bist vielleicht berufen als Mutter oder berufen als Krankenschwester oder als Pflegefachfrau. Meine Frau korrigiert mich immer. Heißt nicht Krankenschwester, heißt Pflegefachfrau. Genau. Vielleicht bist du berufen als Spengler oder als Landwirt. Weiß auch nicht was. Und mich begeistert da, mit Menschen über das zu reden. Und ich finde es faszinierend, wie Menschen, die mit Kirchen überhaupt nichts zu tun haben, die können mit Berufung etwas anfangen. Und die suchen nach der Berufung von ihrem Leben. Und dann kann ich mit denen ganz natürlich darüber reden, dass ich glaube, dass Gott uns unsere Berufung gibt. Und wenn wir die finden, dann werden wir ein erfülltes Leben haben. Also, das ist jetzt einfach so mein Weg. Und du findest irgendwo etwas anderes, was dich besonders begeistert. Such das, find das und komm mit den Leuten in deinem Umfeld ins Gespräch. Ich liebe es, mit Menschen über die Frage der Berufung und vom Sinn des Lebens zu reden. Für das muss mir niemand ein Ging geben, dass ich endlich mit Leuten da ins Gespräch komme. Und habe schon ganz viele tolle Gespräche gehabt. Plötzlich ist mir eine tiefe Diskussion, wo gar nicht um den Glauben herumkommst. Und schon bist du mit Menschen über den Glauben am Reden. Ich sehe mir dann an, dass wir noch mehr zu diesen Freudeboten werden, wie hier im Jesaja-Text, wo über den Glauben reden nicht, weil sie müssen, sondern weil man es von Herzen wollen. Ja, als ich das Programm gesehen habe, gibt es dann noch eine Information über Life on Stage, oder? Die sind da offensichtlich mit unterwegs. Und auch in dem Zusammenhang, ich finde das so cool, wenn du kannst einladen zu Life on Stage, weil du es cool findest, oder? Nicht, weil du musst, weil der Joel dir gesagt hat, du musst 10 Leute ansprechen, sondern weil du findest, oh, da wird die frohe Botschaft, die mich froh macht, wird da weitergehen. Also, erzähle das meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen. Genau. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Du hast unser Leben so reich gemacht. Du hast uns befreit. Befreit von Sünden, befreit von Gefangenschaften. Und du führst uns rein, je länger, je mehr in das Leben, wie du es für uns gedacht hast. Und das erfüllt uns. Und du hast uns ein Leben gegeben, das eine Perspektive hat über den Tod raus. Und da gibt uns eine Zuversicht, die übermenschlich ist. Und wir danken dir einfach von Herzen her, dass wir für deine Kinder sein dürfen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und wir bitten dich jetzt einfach auch her, dass du dort, wo die Freude so ein bisschen eingeschlafen ist, dass du die wieder erneuerst. Dass du uns wieder neu deutlich machst, ja, was wir eigentlich sind in dir. Und so ganz neue Aspekte aufzeigst, wo wir uns darüber freuen können. So, dass wir die Freude können weitertragen, so ganz natürlich in unser Umfeld. Und so wünsche ich mir, Herr, dass wir können Botschafter sein von deiner Freude, antrieben von deiner Freude und so eigentlich auch können Freude verbreiten in unserem Umfeld. Wir danken dir, dass du uns Worte brauchen dazu und uns auch ausrüstest damit. Amen.